RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Nachts sind alle Katzen grau. Es ist ein Ausspruch, der aus dem spanischen Klassiker Don Quixote von Miguel de Cervantes zurückgeht, der aber ein menschliches Problem in der Nacht beschreibt. Wir können schlechter sehen, wenn es dunkel ist. Katzen selbst können sich auch in nächtlicher Dunkelheit voneinander unterscheiden, so wie für viele Wildtiere die Nacht eine Zeit ist, in der sich das Leben tatsächlich abspielt. Deswegen heißt unser gefährlicher Gedanke ja heute auch, im Schlaf verpassen wir die Wildnis vor unserer Haustür. Dr. Sophia Kimmich ist Biologin und Spezialistin für die Wildnis in unserer Nachbarschaft bei Nacht. Im Frühjahr diesen Jahres erschien von Frau Dr. Kimmich das Werk Lebendige Nacht vom verborgenen Leben der Tiere.
Die meisten Menschen, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, obwohl ich mich so intensiv mit der Nacht beschäftige, haben intuitiv Angst im Dunkeln. Das heißt, wir neigen dazu, lauter zu reden, mehr rumzualbern und so weiter, um uns von dieser Angst abzulenken. Das ist alles nicht sehr förderlich, wenn man Wildtiere beobachten will.
Sophia Kimmich ist seit 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Forschungsverbund Berlin. Ihr Buch über Füchse in der Stadt wurde ein Bestseller und ein sehr erfolgreiches Citizen Science Projekt, das der Wissenschaftssender RBB gehörig unterstützt hat. Sie erinnern sich vielleicht an unsere Fuchsshow. Wahrscheinlich ist das, Frau Kimmich, die Unwissenheit von Schriftstellern und Dichtern. Aber wenn die beschreiben, oder ich habe so häufig schon diese Beschreibung gelesen, der Tag erwacht, also die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Das bedeutet doch eigentlich, dass die Nacht als Ruhephase für die Natur auch gemeint ist, könnte man denken.
Ja, aus unserer eingeschränkten menschlichen Perspektive, weil das unsere Lebensrealität ist, das machen wir ja ganz gerne, dass wir unsere eigene Lebensrealität als die Lebensrealität aller Lebewesen annehmen. Das ist natürlich für einen Großteil der Lebewesen da draußen nicht so.
Jetzt bleibe ich kurz bei meiner These. Also es stimmt doch, nachts ist nachts, sind alle ruhig, weil die Vögel zwitschern ja in der Tat nicht, oder?
Genau, bei den Vögeln sind eben einfach mehr Arten tagaktiv, aber bei den Säugetieren zum Beispiel, zu denen wir ja auch gehören, sind zwei Drittel nachtaktiv. Das heißt, ja, nachts ist Nacht, aber Nacht ist nicht immer der Ruhezeitraum, sondern die meisten Säugetiere schlafen tagsüber.
Säugetiere ja, aber die Hühner beispielsweise gehen ja in der Dämmerung oder wenn die Dämmerung einbricht in Richtung ihres Stalls, wo sie dann in Sicherheit sind vor ihrem Forschungsobjekt, vor dem Fuchs zum Beispiel. Also das heißt, es gibt natürlich auch Tiere, die sich dran halten. Ich habe jetzt allerdings, weil ich wollte eine Gegenthese aufbauen, unwissenschaftlich zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit und meine Forschung hat da jetzt in dem Zusammenhang ergeben, da sind erstmal auch nur die Hühner, weil selbst Maulwürfe haben überhaupt keinen Rhythmus. Aber manche Tiere tun das trotzdem, manche Tiere halten sich dran.
Genau, also zuerst muss man sagen, es ist natürlich kein Wettbewerb, aber wenn es einer wäre, würden die Nachtaktiven gewinnen, weil sie sind leicht in der Mehrheit. Aber natürlich gibt es außer uns auch noch eine ganze Menge anderer tagaktiver Arten. Also so ganz grob kann man sagen, die Welt teilt sich da halb auf. Die einen nutzen eben die eine, die anderen die andere Seite des 24-Stunden-Rhythmus. Nur, dass in der Nacht halt ein kleines bisschen mehr los ist.
Sie haben es gerade gesagt, von 538 Säugetierarten mit, und das finde ich jetzt das interessante, Unwissenheitsvermerk. Das habe ich bei Ihnen gelesen, sind 80% nachtaktiv. Wie kann das sein? Also Unwissenheitsvermerk heißt, wir wissen nicht oder Sie als Biologen wissen nicht, was für ein Tier das ist.
Wir wissen sehr wenig, meistens generell über diese Arten, aber diesen Status, den haben Sie dadurch bekommen, dass wir nicht wissen, wie es ihnen geht, also wie viele es von ihnen gibt, ob die Populationen stabil sind. Das bezieht sich auf die rote Liste der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, die meisten Menschen ja so unter dem kurzen Rote-Liste-Begriff kennen. Und da wird eben immer eingestuft, wie steht es um eine Tierart? Ist die noch in einem ganz normalen Bestand? Ist die stark gefährdet oder vielleicht kurz vorm Aussterben? Und für einige Arten können wir das gar nicht beurteilen, weil wir einfach nicht genug über sie wissen. Und die bekommen diesen Vermerk. Und da eben, wie schon angeklungen, haben wir ein ganz schönes Missverhältnis, wenn es darum geht, über welche Arten wissen wir eigentlich genug und über welche nicht. Weil 80% nachtaktiv ist natürlich keine zufällige Verteilung mehr.
Jetzt haben Sie sich darauf sowieso schon spezialisiert. Ich glaube, Sie haben Ihre Bachelorarbeit geschrieben, Frau Dr. Kimmich, über Bären und Wölfe. Also ich weiß nicht, die Zusammenarbeit von denen gibt es ja nicht. Also das Zusammenspiel von denen und Wölfe, da spricht man natürlich in Brandenburg ein ganz heißes Thema an. Da wollen wir uns jetzt gar nicht reinsteigern, ob man man die abschießen soll oder nicht. Ich habe nur gelesen, dass die auch größtenteils nachtaktiv sind, dass die nachts bis zu 60 Kilometer teilweise zurücklegen können. Und die gucken ja. Aber wie ist das möglich? Weil es ist, glaube ich, so ähnlich wie bei Katzen, dass die vor allen Dingen Bewegungen gut sehen. Wie ist das möglich, dass die in Dunkelheit Bewegungen sehen von einem potenziellen Beutetier?
Also es ist für uns Menschen ja häufig so, dass unsere Sinne im Vergleich zu anderen Arten nicht immer die besten sind. Das kennen wir alle mit der Hundenase gegen unserer, naja, sagen wir mal, etwas minder entwickelten Nase. Und genauso ist es eben auch mit den Augen. Wir haben zwar sehr gute Augen bei Licht, weil wir so gut Farben sehen können und scharf auflösen können, aber unsere Augen sind nicht besonders gut in der Nacht. Und es gibt ja in der Natur immer ganz viele verschiedene Modelle für alles. Und es gibt auch für das Auge andere Bauweisen. Und viele nachtaktive Arten haben einfach besser an die Dunkelheit angepasste Augen. Das heißt, sie haben zum Beispiel eine reflektierende Schicht im Augenhintergrund, die das Licht, wenn es ins Auge reinfällt, nochmal zurückwirft. Und dadurch geht das Licht zweimal an den Sinneszellen vorbei. Das kennen wir alle, wenn man im Dunkeln irgendein Tier anleuchtet und dann so grüne Augen zum Beispiel aufglimmen sieht. Das ist genau diese Schicht und die macht eben, dass man dann im Dunkeln besser sieht.
In mir wohnt ja ein Frankenstein und wenn ich das höre, bin ich natürlich sofort neidisch, weil so könnte ich gerne auch gucken. Das ist jetzt eine sehr theoretische Frage, die Sie um Gottes Willen auch nicht aufgebracht haben, okay, nicht, aber die mich jetzt interessiert, als, auch als Biologin. Könnte ich nicht Leute dahingehend gentechnisch verändern, dass sie auch diese zweite Schicht haben?
Theoretisch ist in der Gentechnik fast alles möglich. Praktisch ist es ganz oft so, dass die Sachen so komplex sind, dass wir sie nicht gut genug durchschauen, um sie gezielt manipulieren zu können, ohne dabei allen möglichen Schaden anrichten zu können. Rein theoretisch wäre das denkbar.
Okay, du kannst jetzt gut nachsehen, aber die Augen sind halt rot. Was soll man machen? Der gefährliche Gedanke, im Schlaf verpassen wir die Wildnis vor unserer Haustür. Das heißt, da ist eine ganze Menge los. Das ist jetzt sehr interessant, das ist die erste Adaption an die Nacht. Also woher kann man denn oder können Sie genau wissen, was man wegen der Fuchs, was die Katze, was der Waschbär, was die Nacht sehen? Können Sie das eingrenzen?
Also das ist natürlich ganz schwierig immer. In letzter Instanz können wir uns natürlich nicht, können wir die Position nicht tauschen. Aber wir wissen ja, wie unsere biologische Ausstattung ist und was man damit sehen kann. Und daraus kann man ziemlich gute Rückschlüsse darüber ziehen, was man mit anderen Ausstattungen sehen kann. Zum Beispiel gibt es ja in unserem Auge verschiedene Zelltypen. Mit Zapfen sehen wir Farben und mit Stäbchen eher so Bewegungsänderungen. Und da gibt es zum Beispiel Arten wie viele Singvögel haben einen weiteren Zapfen. Das heißt, die sehen wahrscheinlich ein ganzes Farbspektrum, was wir gar nicht wahrnehmen können. Und genauso sind die Stäbchen zum Beispiel von nachtaktiven Arten anders gebaut. Das heißt, sie können einfach besser Licht ausbeuten. Und daraus kann man dann schließen, dass sie natürlich auch deutlich besser sehen können. Und natürlich merkt man das auch, wenn man solche Tiere studiert und sie Bewegungen einfach wahrnehmen können, wo wir nicht sehen.
Das kann man ja tatsächlich schon selber ausprobieren, weil das Mobiltelefon ja mitunter in der Lage ist, durch Restlichtverstärkung Sachen zu sehen, die wir gar nicht sehen können. Das heißt, der Fuchs beispielsweise, der bewegt sich durch für eine uns total finster erscheinende Dunkelheit ganz gewandt.
Ja, genau. Also das sind natürlich verschiedene Aspekte. Der Fuchs zum Beispiel, der kann dann einfach besser auflösen und sieht besser Bewegungen und so. Der hat ja auch ähnlich wie die Katzen diese schrägen Pupillen. Das ist alles sehr quasi an diese Lichtverhältnisse angepasst. Andere Arten können zum Teil sogar nachts Farben sehen. Und auch das kann man ja relativ leicht überprüfen, indem man einfach schaut, ob in dunklen Verhältnissen eine Art einen Unterschied machen kann zwischen zum Beispiel zwei farbigen Patches, die man ihm anbietet, wo wir keinen Unterschied sehen. Das heißt, sogar das gibt es, nächtliches Farbensehen, was für uns ja irgendwie undenkbar ist.
Es ist tatsächlich undenkbar, man kann sich noch nicht mal wirklich vorstellen. Jetzt die Orientierung beispielsweise, Sie haben sich logischerweise auch mit Fledermäusen beschäftigt. Bei Fledermäusen war jetzt meine Annahme, ohne dass ich das überprüft hätte, die sich durch Ultraschall fortbewegen, dass die radarartig durch die Luft fliegen, also im Zweifelsfall gar nicht gucken können müssen.
Also es ist auch tatsächlich die wichtigste Orientierung für Fledermäuse. Fledermäuse sind deswegen nicht automatisch alle blind. Es gibt durchaus Fledermäuse, die ihre Augen auch nutzen können. Aber Schall ist auf jeden Fall für Fledermäuse das, was für uns das Sehen ist. Und das ist auch tatsächlich so, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann wie ein Ersatz. Es gibt dann so eine Art Geräuschatlas im Kopf der Fledermäuse, der diese Audiosignale, die dann aus der Umgebung ja zurückgeworfen werden, in eine räumliche Karte verwandelt, so wie wir ja auch räumlich sehen können. Es ist immer schwierig für uns natürlich, sich vorzustellen, wie sich das dann tatsächlich anfühlt, wenn man denn jetzt so als so eine Fledermaus hörend durch die Welt sich bewegt. Aber es funktioniert ja extrem gut, weil sie können damit Gegenstände orten, die so dünn sind wie ein menschliches Haar.
Im Ernst?
Ja.
Es funktioniert über den Schall.
Genau, das Prinzip ist, dass sie quasi ganz schnell Schall ausstoßen in ihre Umgebung und dieser Schall wird ja dann zurückgeworfen. Das kennen wir, wenn wir durch eine Unterführung laufen und ein Hallo rufen und dann kriegen wir ein Echo zurück. Und das Ganze quasi auf viel, viel, viel feinerem Niveau. Deswegen haben sie auch so wahnsinnig gute Ohren und auch teilweise so lustige Gebilde im Gesicht. Die verstärken noch weiter den Schall und daraus können sie dann eben bestimmen, wo sich ein Gegenstand befindet.
Mich verwunderte, dass es meinen Katzen zu meinem außerordentlichen Missvergnügen gelungen ist, eine Fledermaus zu erwischen, wo ich mir dachte, wie kann das gelingen? Weil die Fledermaus müsste doch eben durch den Radar, durch die Schallwahrnehmung merken, da ist Gefahr, da ist eine Katze.
Naja, letztlich ist es ja auch Tiere, die ihre Augen benutzen, sind ja nicht deswegen quasi unsterblich und gegen jeden Räuber gefeit. Also es ist ja immer so, dass Unachtsamkeit, verletzt sein, alte, kranke Tiere und so weiter. Also da gibt es ja immer leider einen gewissen Prozentsatz sozusagen. Beziehungsweise auch wieder Gott sei Dank, wenn man die Perspektive wechselt, weil im Räuberbeutegleichgewicht muss Jagd natürlich auch ab und zu mal erfolgreich sein, weil auch die anderen fressen müssen.
Wobei, das heißt, der Jagderfolg bei den Katzen, habe ich den Eindruck, ist häufig in der Nähe von 100%. Das macht auf mich den Eindruck, als würden sie so zuverlässig das Ziel erreichen, was sie tatsächlich verfolgen. Auch das spielt keine Rolle, ob das Tag oder Nacht ist. Es klappt ohnehin.
Also das ist tatsächlich so, dass die einen sehr hohen Erfolg haben. Das ist bei vielen Mäusejägern so. Auch der Fuchs zum Beispiel hat sehr hohe Erfolgsraten, wenn es um die Mausjagd geht. Die haben einfach diese Technik sehr perfektioniert. Bei anderen Arten ist es dann teilweise schon wieder ein bisschen weniger erfolgreich. Aber in der Tat ist es so, dass die allermeisten Menschen sagen ja, wenn man sie danach fragt, wenn sie Freigängerkatzen haben, ja, nee, meine Katze macht sowas nicht. Die bringt ab und zu mal hier eine Maus mit oder mal einen Vogel haben wir hier nie. Und es gibt ja ein paar wissenschaftliche Untersuchungen, wo man Katzen auch mal besendet hat oder ihnen Kameras umgehängt hat. Und die allermeisten Katzen haben tatsächlich sehr viele Jagderfolge, wenn sie in so einer Nacht unterwegs sind. Die Besitzer bekommen es dann eben nur nicht mit.
Also ich meine, Besitzer, die das nicht mitbekommen, müssen einiges wegignorieren, muss man mal sagen. Im Schlaf verpassen wir die Wildnis vor unserer Haustür, heißt unser gefährlicher Gedanke. Dr. Sophia Kimmich kennt das alles, weil sie ganz viel in der Nacht geforscht hat. Jetzt drehen wir es mal um. Ich nehme diesen Gedanken als gefährlich wahr und sage, ich möchte ihn entschärfen. Ich lerne jemanden kennen, ich lerne eine reizende Frau kennen und sage, was soll diese Verabrederei im Restaurant? Da werden wir eh nur vom Essen dick oder wir trinken womöglich Wein und werden dann flüchtig in unseren Entscheidungen. Lass uns lieber nachts im Wald treffen. Das ist ja eine Sache, Frau Kimmich, die erstmal beunruhigend ist. Also ich mache mir jetzt nicht, wer weiß wie Angst, aber erstmal würde ich mir vorstellen, ja, dann stehen wir da im Wald und was ist denn dann? Also ab wann ist denn dann was los? Was würden wir hören? Was würden wir nach einer Zeit anfangen zu sehen? Wann könnte es spannend werden?
Also der Kontext ist natürlich ein bisschen abenteuerlich, weil ich glaube, die wenigsten, gerade Frauen, würden sich für eine Verabredung nachts im Wald verabreden, wenn sie jemanden noch kaum kennen.
Okay, gut, also wir nehmen mal dieses Horrorszenario raus, jemanden, den ich schon längere Zeit kenne. Aber sagen Sie mal weiter, also was würde, nehmen wir an, dass dieses abenteuerliche Szenario würde eintreffen, die entsprechende Kollegin vertraut mir und geht mit mir mit.
Also da passieren verschiedene Dinge, würde ich sagen, auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist, dass um diese beiden Menschen herum in diesem Szenario natürlich unglaublich viel Leben unterwegs ist. Also Eulen, Fledermäuse, alle möglichen nachtaktiven Tiere und so weiter. Die Frage ist, wie viel sie davon mitbekommen. Und das hängt dann sehr stark auch von der eigenen Beobachtungsgabe ab und auch von der Fähigkeit, sich darauf einzulassen, weil die meisten Menschen, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, obwohl ich mich so intensiv mit der Nacht beschäftige, haben intuitiv Angst im Dunkeln. Das heißt, wir neigen dazu, lauter zu reden, mehr rumzualbern und so weiter, um uns von dieser Angst abzulenken. Das ist alles nicht sehr förderlich, wenn man Wildtiere beobachten will. Deswegen, wenn man das macht, nachts in den Wald gehen, dann wird man wahrscheinlich erstmal bemerken, dass der eigene Adrenalinpegel steigt, dass man angespannter wird. Man merkt aber auch, wenn man schafft, dieses Gefühl zu regulieren, dass man viel bewusster für seine Umgebung wird. Also zum Beispiel Gerüche und Geräusche, die einem tagsüber überhaupt nicht auffallen würden, weil sie in diesem Sammelsurium an Reizen untergehen würden, sind plötzlich total präsent. Ein winziges Knacken, was wir sonst gar nicht bemerken würden, wirkt plötzlich total laut und wir hören genau, aus welcher Richtung es kommt. Und das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, um zu beobachten.
Aber kann man denn dieses Knacken, wenn man mehr Erfahrung hat in der Wildnis bei Nacht, also wobei wir reden ja auch über städtische Wildnis, kann man das dann zuordnen? Woher kommt dieses Knacken? Was knackt da?
Also im besten Fall würde man gar nicht unbedingt spazieren gehen, sondern hätte irgendeinen Ort, wo man sich so ein bisschen auf die Lauer legen kann. Und dann hat man durchaus die Möglichkeit, gerade wenn man so ein Knacken hört, dann da zu bleiben. Und dann braucht man eben Geduld und das braucht man eigentlich immer, wenn man Wildtiere beobachtet. Und wenn man Glück hat, tritt halt eben 5 Minuten nach so einem Knacken dann plötzlich ja, der Fuchs auf die Lichtung oder der Waschbär hangelt sich den Baum herunter. Und dann fängt es natürlich für uns Menschen wieder an, richtig interessant zu werden, wenn wir auch sehen, was passiert.
Jetzt haben Sie tatsächlich das ja angefangen. Ja, warum eigentlich? Also was war der unmittelbare Auslöser für Sie zu sagen, ja, ich bin Biologin, ja, ich beschäftige mich mit Tieren, auch in der städtischen Wildnis, aber jetzt gehe ich mal in die Nacht.
Das kam gar nicht so bewusst als Entscheidung, sondern ich bin eben vor allem auf Stadtökologie auch spezialisiert und habe mich einfach viele Jahre mit Füchsen in der Stadt beschäftigt und habe die gefangen und mit GPS-Trackern ausgestattet für meine Doktorarbeit. Und da Füchse eben überwiegend nacht- und dämmerungsaktiv sind, fängt man sie auch überwiegend in der Nacht. Und in meinen Nebenfallen, die ich dafür hatte, saßen aber auch eine ganze Reihe anderer Arten drin, vom Igel eben bis zum Waschbären. Das heißt, ich habe einfach sehr viel Zeit damit verbracht, sehr müde, mitten in der Nacht irgendwo durch Berlin zu fahren und irgendwelche vollgefressenen Igel, Marder und andere Tiere aus meinen Fallen zu lassen, die ich überhaupt nicht fangen wollte. Und das war zwar manchmal nervig, wenn ich dann sehr müde und sehr genervt irgendwie im Regen am anderen Ende der Stadt stand, aber es hat mir natürlich auch gezeigt, wow, was passiert hier eigentlich alles, was ich noch nie aktiv bewusst mitbekommen habe. Und dann habe ich angefangen, mich intensiver damit zu beschäftigen.
Beim Fuchs haben wir ja, wie gesagt, es gab das Citizen Science Projekt dazu, auch Füchse in der Stadt. Das bedeutet immer, dass Bürger da mitmachen, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, weil das eine sehr erfolgreiche wissenschaftliche oder naturwissenschaftliche Kooperation ist, Bürger zu involvieren. Wir hatten das hier auch schon mal besprochen, als es um Mücken ging, also die tatsächlich gesammelt werden. Aber was haben Sie denn über den Fuchs dann Neues gelernt?
Also zum Beispiel ist es so, dass ganz oft einfach angenommen wird, dass es dem Fuchs in der Stadt richtig gut geht, dass der gut klarkommt, einfach weil er so präsent im Stadtbild ist. Und dass zum Beispiel Rückzugsflächen für den Fuchs jetzt nicht so wichtig sind. Und das ist eine Sache, die ich ganz klar in meinen Daten aus den Besenderungen sehen konnte, dass das eine Fehleinschätzung ist, dass Füchse sehr wohl angewiesen sind auf vom Menschen ungestörte Rückzugsflächen, weil sie zum Beispiel zwar offen auf Bürgersteinen und Bordsteinen unterwegs sind und wir sie zwar häufig sehen, aber wichtige Teile ihres Lebens, wie zum Beispiel zum Schlafen zurückziehen oder Jungenaufzucht, finden überwiegend auf Brachflächen statt. Und das sieht man dann in solchen Besenderungsdaten ganz toll. Da hat man dann plötzlich so eine Punktwolke mit Tausenden von GPS-Punkten und daneben gähnende Leere. Und die gähnende Leere ist der Stadtpark. Und die riesige Punktwolke ist eine winzige, eingezäunte Ecke hinter irgendeinem Supermarkt oder so.
Also das heißt, diese Vertrautheit, die der Fuchs teilweise ausstrahlt, es gibt ja Videos, wo man das Gefühl hat, der Fuchs möchte, das war glaube ich in der Nähe von Schloss Bellevue, der Fuchs möchte gerne in den Bus einsteigen oder tut das womöglich
tut das
auch
gelegentlich, ja.
Also das heißt, das sagt nicht aus, dass der Fuchs sich in der Stadt wohlfühlt, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Nicht auf dem Grad oder zu dem Level, was wir eben annehmen. Und diese sehr vertrauten Tiere, die wir im Stadtbild häufiger sehen, die sind natürlich auch nur ein kleiner Ausschnitt von einer relativ großen Fuchspopulation, die in der absoluten Mehrheit sehr heimlich und zurückgezogen lebt. Und dadurch, dass die aber so präsent sind und das natürlich auch sehr niedlich bis witzig ist, wenn wir sehen, dass Füchse eben an Bushaltestellen warten, verzerrt das halt so ein bisschen das Bild von der Realität. Und da waren die Ergebnisse meiner Forschung nochmal ganz interessant, um eben dieses verborgene Bild zu sehen, was passiert denn im Leben dieser Füchse, wenn wir nicht dabei sind.
Jetzt ist es ja so, wenn man als Mensch nachts unterwegs ist, dann kann man alles Mögliche haben, man kann größtmögliches Amüsement haben, aber man kann natürlich nachts auch gut Stress kriegen. Also da gibt es natürlich gerade in einer Stadt wie Berlin die verschiedensten Möglichkeiten, da Ärger zu haben. Ich habe das Gefühl, wenn man tatsächlich mal abends noch auf der Terrasse sitzt und hört so, da hat man oft das Gefühl, oh, da geht aber irgendwo die Post ab, da haben irgendwelche Leute Streit miteinander. Wer stresst sich denn da nachts mit wem?
Die menschlichen Stressoren oder die Tiere?
Nur Tiere. Menschen, da weiß man, das hört man ja dann auch meistens, aber wenn es Menschen sind, ich höre beispielsweise oft so Schreie, weil ich auch relativ nah an einem Wald wohne, sogar relativ nah an einem Wasser, also höre ich sowieso die Wasservögel rufen, aber ich höre dann mitunter auch Sachen, wo ich dann zuordne, naja, das war jetzt eher eine Katze, der Hund kläfft, das ist erkennbar. Sie haben in Ihrem Buch auch beschrieben, wie das Füchse sich oft sehr merkwürdig anhören. Also, und ich weiß, dass beispielsweise erneut wir die Katze offenbar auch dem Fuchs mitunter begegnen. Dann gibt es da Streitigkeiten.
Genau,
Waschbär ist noch mit im Spiel. Sie haben beschrieben, der Marderhund, der mitunter vom Waschbären gar nicht so groß zu unterscheiden ist. Auch der ist im Spiel. Die Marder selber haben Sie auch schon genannt. Also was geht da ab?
Genau, es ist natürlich so, dass diese Tiere sich ja auch in ähnlichen Lebensraum teilen. Das heißt, dass es durchaus auch mal zu Konkurrenz kommen kann, zu Streitigkeiten und so weiter. Das heißt, manche Geräusche, die wir hören, sind tatsächlich Beef, der sozusagen da draußen stattfindet. Wenn dann zum Beispiel im Garten von einem Einfamilienhaus irgendwie das schöne Katzenfutter auf der Terrasse steht und dann möchten der Waschbär und der Fuchs sich da beide bedienen und dann kommt vielleicht auch noch die Katze und so weiter und dann gibt es durchaus mal Streit. Interessanterweise gibt es da so eine richtige Gartenhierarchie, die wir auch durch Studien mit Bürgerwissenschaftlern herausgefunden haben, in dass die Katze meistens der Chef im Garten ist und sich die Wildtiere hinten anstellen müssen und der Fuchs zum Beispiel räumt auch das Feld, wenn der Waschbär ran möchte. Aber viele Geräusche, die wir hören und die wir als aggressiv oder so bewerten, sind oft gar kein Streit, sondern sind zum Beispiel Teil der normalen Kommunikation. Gerade beim Fuchs ist es so, dass der wirklich ein paar sehr merkwürdige Geräusche macht. Gerade in der Paarungszeit hört man dann gerne mal so ein schrilles Schreien. Das sind die Feen, die weiblichen Füchse. Und das klingt ganz schrecklich, als würde da jemand angegriffen werden. Tatsächlich passiert aber gar nichts.
Jetzt haben Sie glücklicherweise, Frau Kimmich, schon den Ausdruck Bürgerwissenschaftler untergebracht, weil ich das hier schon mehrfach jetzt englisch bezeichnet habe mit dem Citizen Science Projekt, also Bürgerwissenschaftler. Bei dem Fuchsprojekt beispielsweise, was ist da passiert? Sie haben Bürger aufgerufen, Bürgerinnen und Bürger haben gesagt, Leute, was denn genau, wenn ihr einen Fuchs seht, wenn ihr einen Fuchs in der Umgebung kennt, was sollte man dann machen? Weil normalerweise ist ja, da Sie Naturwissenschaftlerin sind, muss ja Ihr Experiment nach bestimmten Regeln, also nach eingezäunten Regeln laufen.
Genau, deswegen gibt es ganz viele verschiedene Formen von Citizen Science oder Bürgerwissenschaften, die sich darin unterscheiden, welchen Anteil sozusagen die Bürger in der Forschung haben. Bei diesem Fuchsprojekt ging es hauptsächlich darum, dass ich mit Hilfe der Meldungen von Berlinern und Berlinerinnen aus dem ganzen Stadtgebiet eben besser einschätzen konnte, wo es sich zum Beispiel lohnt, eine Fuchsfalle hinzustellen. Weil dort einfach Füchse sind Gewohnheitstiere und wenn man dann Bürger hatte, die sagen konnten, hier, der Fuchs kommt hier bei mir immer um 19 Uhr an der und der Stelle vorbei, dann lohnte es sich für mich in der Nähe nach einem Fallenstandort zu suchen. Das heißt, da waren sozusagen die Bürgerwissenschaftler in einem ganz frühen Teil des Projektes involviert. In einem folgenden Projekt, was wir in Berlin gemacht haben, da haben die Leute dann zum Beispiel viel nochmal auf einem ganz anderen Level involviert mitgemacht. Da haben wir mit 800 verschiedenen Menschen aus Berlin Wildkameras in deren Gärten angebracht und haben dann über immer 2 Monate untersucht, was sich bei denen im Garten eigentlich nachts alles so rumtreibt. Und da war es dann zum Beispiel wieder standardisiert. Aus solchen Daten kann man dann auch richtig wissenschaftliche Auswertungen machen.
Also da muss man keine besonderen Parameter einhalten. Wenn ich jetzt Bürgerwissenschaftler sein wollte, dann müsste ich einfach nur eine Kamera hinhängen mit Ihnen zusammen, oder?
Also da hält man dann schon diese Parameter ein. Da wurde dann eben schon geguckt, dass die Kameras gut gleichmäßig über Berlin verteilt sind. Es gab so Einführungsveranstaltungen, die wir gemacht haben mit den Leuten am Institut, wo wir eben gezeigt haben, die Kamera muss immer genau auf der Höhe, genau in die Blickrichtung und so weiter. Das heißt, das wurde schon alles standardisiert. Und dann hat aber eben jede Partei, die mitgemacht hat, sozusagen in ihrem Garten dann das selbstständig betreut. Die Bilder auch in so einem Online-Portal hochgeladen und die Leute haben die Tiere auch selber bestimmt, was ganz toll war, weil das natürlich nochmal ganz faszinierend ist, also auch schön für die Leute war, wenn sie nicht nur die Kamera da hängen haben, sondern auch involviert sind, dann auszuwerten, was ist da eigentlich drauf, was passiert eigentlich nachts in meinem Garten.
Was ich nicht verstanden habe, als ich es gelesen habe, ging es wieder um die Füchse, dass sie sagen, die Füchse in Berlin und Brandenburg unterscheiden sich genetisch. Inwiefern denn oder wie groß ist dieser genetische Unterschied?
Ja, das ist manchmal ein bisschen missverständlich, wenn man sich verständlicherweise mit Genetik jetzt in seinem Alltagsleben nicht so beschäftigt. Und zwar gibt es Unterschiede in Genen, die zwar dann deutlich sichtbar sind, wenn wir sie untersuchen, die aber keinerlei Auswirkungen auf das Aussehen, das Verhalten und so weiter haben. Und so ist es auch hier. Das heißt, wir können ganz klar sehen in den Genen, wenn wir sie untersuchen, es gibt hier diesen Unterschied. Das machen wir, indem wir vergleichen, wie häufig bestimmte Allele im Genom vorkommen. Und dann sieht man eben, bei den Stadtfüchsen verteilt sich das anders als bei den Füchsen auf dem Land. Und wenn man das dann auf einer Karte abbildet, sieht man auch richtig schön so eine Insel Berlin, die dann sozusagen anders aussieht genetisch als die Füchse drumherum. Das bedeutet aber eben nicht, dass die jetzt längere Nasen, größere Köpfe, was auch immer haben. Wobei man sagen muss, es gibt tatsächlich aus Großbritannien eine erste Studie, die bei Stadtfüchsen tatsächlich auch kürzere, rundere Schnauzen gefunden hat. Also auch erste optische Veränderungen von Stadtfüchsen.
Wenn Sie selbst Füchsin wären, weil wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, bevor wir hier angefangen haben, dass es in der Lausitz so faszinierend ist und da es tatsächlich den Eindruck macht, es gibt noch eine intakte Wildnis. Wenn Sie also Füchsin wären, Frau Dr. Kimmich, würden Sie dann lieber in der Lausitz leben oder in Berlin?
Ganz klar in Berlin.
Ach, im Ernst? Aber warum?
Also einmal ist die Nahrungsdichte in Berlin sehr viel höher. Das heißt, es ist leichter für die Tiere, sich mit Nahrung zu versorgen. Aber der mit Abstand wichtigste Grund ist, im Berliner Stadtgebiet wird nicht gejagt. Und auf dem Land werden in Deutschland immer noch so viele Füchse getötet. Also kein anderes Land in Europa tötet so viele Füchse durch Hobbyjagd. Das sind ungefähr eine 500.000 jedes Jahr. Und das sind natürlich unglaubliche Ausmaße. Und dann würde ich sehr viel lieber in einer dicht besiedelten Stadt leben, als mit diesem ständigen Damoklesschwert sozusagen.
Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass wir diese Möglichkeit oder die Konfiguration eines der Augen von Nachttieren überhaupt nicht haben. Aber es ist, Sie sind häufiger schon gefragt worden, ob Sie mit einer Stirnlampe arbeiten. Sie haben dann selber auch immer wieder betont, wenn man sich nachts in der Wildnis draußen in einem Wald oder meinetwegen auch in einem Stadtwäldchen aufhält, man kann dann doch mehr sehen, als man vorher denkt. Inwiefern denn? Also was kann ich denn dann sehen?
Genau, unsere Augen haben schon eine ganz gute Möglichkeit, sich auch an Dunkelheit anzupassen. Das merken wir meistens nicht, weil wir intuitiv immer Licht anmachen. Wenn man Licht auslässt, dann findet so eine gewisse Gewöhnung statt. Umgekehrt kennen wir das auch, wenn wir ins Helle geguckt haben und danach ins Dunkel sind wir fast blind. Und das geht aber eben auch in die andere Richtung. Das heißt, gerade wenn zum Beispiel ein relativ voller Mond am Himmel ist, dann reicht das vollkommen, um zu sehen und sich zu bewegen. Und im städtischen Umfeld hat man auch immer sowieso diffuses Licht, selbst wenn man selbst keins anmacht, was in der Atmosphäre gestreut wird.
Was aus biologischer Sicht gar nicht so toll ist, weil Sie haben auch da schon an einem Projekt mitgearbeitet, wo es darum geht, dass man tatsächlich die Licht, ja, wie soll man es benennen, Frau Kimmich, dass man Licht den natürlichen Bedürfnissen der Tiere besser anpasst oder einfach sowieso weniger Licht anmacht. Also wie würden Sie das beschreiben?
Genau, das ist sozusagen das Phänomen der Lichtverschmutzung, dass wir eben einfach in einen natürlichen Dunkelraum so viel Licht bringen und damit ganz viele Probleme in der Tierwelt und in der Pflanzenwelt verursachen. Und das können wir angehen, indem wir einfach ganz kritisch hinterfragen, wo brauchen wir Licht, wann brauchen wir Licht und wie sollte dieses Licht aussehen? Also sowas wie eine Kugelleuchte zum Beispiel ist total sinnlos, weil die ganz viel Licht in den Himmel bringt und gar nicht dahin, wo wir Menschen es brauchen, am Boden. Das heißt, die Lichtfarbe, da wo wir das Licht hinstreuen, ist ein ganz wichtiger Faktor, wie gut wir das Licht abschirmen, dass es eben nicht überall im Gebüsch landet, sondern zum Beispiel auf dem Fußweg. Aber man muss auch sagen, dass ganz, ganz viele Lichtquellen in der Nacht einfach gar keine Funktion haben, dass da gar niemand vorbeikommt. Und da würden wir schon der Natur einen großen Dienst erweisen, wenn wir einfach das Licht, was wir wirklich nicht brauchen, ausschalten würden.
Wen betrifft denn das unter den Tieren hauptsächlich, dass Lichtquellen eingeschaltet sind, die nicht eingeschaltet sein müssten?
Tatsächlich betrifft es viele Tiergruppen, aber es gibt so ein paar, die besonders betroffen sind. Bei den Insekten ist es ganz schlimm. Also die Motte zum Licht ist ja auch sprichwörtlich. Das ist wie so ein Staubsauger, diese Lichtquellen, die diese Tiere aus dem Ökosystem ziehen. Und auch bei den nachtaktiven Arten sind ganz viele wichtige Bestäuber zum Beispiel dabei. Das heißt, das ist ein großes Problem. Zugvögel, die oft nachts ziehen, leiden sehr. Da kommen auch Hunderttausende um, indem sie gegen irgendwelche Skybeamer und andere Dinge fliegen. Amphibien sind sehr, sehr lichtempfindlich. Das heißt, das sind so Gruppen, die besonders betroffen sind.
Jetzt muss ich eine Sache noch ansprechen, Frau Kimmich, die mich einfach total fasziniert und die mich Sie auch einordnen lässt in eine der mutigsten Frauen Berlin-Brandenburgs. Sie sind nachts im Waldsee schwimmen gegangen. Sie hatten vorhin selber gesagt, naja, zu Anfang hat man ohnehin Sorge vor Dunkelheit, aber sich in eine dunkle Flüssigkeit hineinzulassen, vielleicht beschreiben Sie mal, wie das war und sagen Sie vor allen Dingen, warum haben Sie das denn gemacht?
Tatsächlich tue ich mir oft manchmal eher mit größeren Menschenmengen schwer und wenn ich dann so gerade im Sommer, wenn es dann, das war eine Sommernacht, wenn es dann sehr bevölkert ist an den Gewässern, ist es mir dann oft einfach zu stressig tagsüber, wenn da so viel los ist. Und dann dachte ich, ach, ich kann ja mal abends gehen, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Und irgendwie ist das dann immer später geworden. Und tatsächlich, das ist ganz fantastisch. Also diese schwarze Flüssigkeit, es fühlt sich an, als würde man irgendwie durchs Weltall gleiten oder so. Gerade in so einer Sommernacht ist das Wasser dann immer noch warm und das ist eben alles so friedlich und ruhig und man gleitet durch dieses schwarze, flüssige Etwas. Also es ist, man muss die Angst überwinden, aber wenn man das geschafft hat, dann fühlt es sich ganz toll an.
Jetzt werden uns Leute zuhören werden sagen, ja, dann schwimmt Frau Kimmich da im See nachts im Wald und dann kommt der Wels. Und was ist dann los?
Ja, dann schwimmt er da halt rum, das ist mir doch egal.
Also Sie hatten keinerlei Berührung mit irgendwelchen Aalen oder Wasserratten oder sowas?
Also ich treffe natürlich, wenn ich nachts draußen bin, auch am Wasser Tiere. Den Biber zum Beispiel trifft man manchmal, wenn man um die Zeit unterwegs ist. Aber also für uns Menschen geht ja von keinem Tier, was in Deutschland lebt, außer jetzt vielleicht von abgesehen von ein paar Insekten, die gefährliche Krankheiten übertragen können, ernsthaft ein Risiko aus.
Wildschwein.
Auch das verschwindend gering. Also ja, mein Puls geht auch total hoch, wenn ich ein Wildschwein höre und ich drehe dann um und nehme einen anderen Weg. Deswegen, ich bin auch nachts nicht wirklich viel im Wald. Ich bin eigentlich eher in Parks oder gerne auch auf Friedhöfen und in anderen Landschaften unterwegs. Aber ja, also jedes Mal, wenn ich eine Straße überquere, mich ans Steuer setze oder mich irgendwie unter Menschen begebe, gehe ich statistisch gesehen höhere Risiken ein.
Im Schlaf verpassen wir die Wildnis vor unserer Haustür. Das ist der gefährliche Gedanke, den wir entwickelt haben aus den Untersuchungen, aus den Forschungen, die Dr. Sophia Kimmich angestellt hat. Sie arbeitet beim Forschungsverbund Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Lebendige Nacht vom verborgenen Leben der Tiere ist ihr Buch und sie hatte heute Zeit für uns. Übrigens, diesen gefährlichen Gedanken, wie viele andere gefährliche Gedanken, können Sie hören in der ARD Audiothek. Sehr vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Kimmich. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.